Herzlich willkommen zum Fantreffen 2026. Es sind schon einige eingetrudelt. Der Bassverstärker, der in Wahrheit ein Gitarrenverstärker ist, ist da. Der Pipo, unser Mann für die Musik, ist da. Der Dieter, ausnahmsweise, sein erstes Fantreffen. Er ist auch dabei. Er ist da. Und natürlich der Dave aus Linz, ein Gast, der jedes Jahr dabei war und eigentlich kein Gast ist, sondern ein Veranstalter. Wer nicht da ist, das ist der Wayne. Ja, der Chrissy. Der Chrissy.
Ja.
Der Chrissy, der kommt nicht, da muss ich dich enttäuschen.
Der kommt nicht?
Er kommt was? Nicht.
Das gibt's ja nicht. Das, gibt's nein, das kann ich nicht glauben.
Die ganze Zeit auch, ja.
Das, wir warten und warten, aber er kommt nicht. Kommt
das kann nicht, ich nicht glauben.
Nicht. Ja. Es ist traurig, aber ich möchte auch jetzt an der Stelle gleich mal die Stimmung, die ausgelassen ist, die großartig ist, die möchte ich dämpfen.
Oh, wer war denn das? Ja.
Schauen wir mal nach.
Ja, hallo, liebe Hände, lieber Olli, ich bin's, euer Chrissy. Ich habe leider meine Birkenstock zu Hause, habe ich es nicht gefunden. Ja, und drum jetzt ohne Birkenstock. Da traue ich mich nicht mehr zu einem Fantreffen, weil ich hau mir ja so oft die Zechen an. Und jetzt kann ich leider muss ich absagen, ja, es tut mir leid, lieber Olle, ja, ich weiß.
Otte.
Otte, du hättest es anders erwartet. Aber ja, ich wünsche euch ein großartiges Fantreffen. Und ja, hätte ich Birkenstock, wäre ich dabei, aber so leider nicht.
So leider nicht. Es ist wirklich gleichzeitig Hochstimmung und auch gedämpfte Stimmung, weil unser Chrissy uns im Stich lässt. Aber der Dieter hat da jetzt natürlich großartig imitiert.
Nein, jetzt muss ich reagieren. Weil
es ist aber so,
ehrlich,
Dieter.
Das geht nicht. Ja. Er kann nicht wegen seinem Birkenstock daheim bleiben. Das geht nicht. Ja. Also ich erwarte mir jetzt, lieber Chrissy, wenn du das hörst, dass du unmittelbar aufbrichst, egal wann du das hörst, ja. Und nach Thalheim zum Pipo fährst.
War gescheit, nur es wird nicht funktionieren, weil, und das ist jetzt ernsthaft, er ist leider mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Er ist tatsächlich in Untersuchungshaft.
Wirklich?
Ja. Und das tut uns alle sehr leid. Ich weiß selber nicht genau, was wir damit machen sollen. Er wird uns noch einen Helden heute, den er vorweg aufgenommen hat, noch zuspielen. Aber ansonsten, ja.
Er ist nur die Daumen drücken, dass er nicht richtig in Hirn kommt.
Ja. Genau, ich hoffe, er hat entweder genug gehört. Ja, Hochverrat, scheinbar.
Scheinbar, ja, okay. Ja, Wahnsinn. Ja, vielleicht erfahren wir da ja noch ein bisschen was drüber im Laufe dieser Veranstaltung.
Ja, oder im Laufe unseres Podcast-Dings. Pipo, hast du einen neuen Gitarrenverstärker gekriegt?
Ja, ganz neu ist er nicht. Er ist ein bisschen gebraucht, aber ich mag ihn trotzdem.
Ja.
Und jetzt wollen wir ihn nochmal ausprobieren, weil vorher hat er ein bisschen komisch gelungen.
Bitte, spiel uns noch was vor.
Schauen wir mal. Jetzt klingt er noch komischer. Was hat's denn da?
Es ist live.
Ja, das passt nicht. Da passt einiges nicht. Ja, das merke ich da schon. So sollte klingen. Ja, vielleicht das Kabel. Müssen wir später nochmal probieren. Vielleicht ist es das Kabel. Ich habe zurzeit allgemein mit Materialproblemen zu kämpfen. Ja. Bassverstärker eingegangen, Bassbox eingegangen,
ja.
Neue Bassverstärker eingegangen.
Ja.
Der zickt jetzt auch. Mein Engelverstärker unten macht da zicken oder die Gitarre, man weiß es nicht.
Wahnsinn.
Das nervt mich voll.
Ich habe gehört, du hast da so einige andere Probleme, aber da werden wir vielleicht später noch dazukommen. Da helfen vielleicht die blauen Pillen. Also, das ist mal der erste.
Zuverlässige Freunde, das ist mein Problem.
Wir haben heute auch schon einiges erlebt, das ist vielleicht auch noch vorweg. Wir waren Beachvolleyball spielen in Mondsee, beziehungsweise am Mondsee, in einem wunderschönen Strand, Bad. Ah, und jetzt ruft der Special Guest an. Also, ich melde mich dann später wieder. Aber ich sage jetzt schon, es war wunderschön. Ja, zweiter Einstieg. Jetzt ist uns dieser Anruf in die Quere gekommen. Mittlerweile ist schon wieder eine gute halbe Stunde ins Land geflossen. Der Dieter hat Kräuterbutter in Baguette geschmiert. Und ich wollte euch ja vorher noch sagen, wenn wir in Mondsee getroffen haben. Dieter, deine Gefühle. Und deine Emotionen zu diesem wunderbaren Menschen, den wir in Mondsee getroffen haben, der zufällig bei uns am Tisch gesessen ist?
Es war sensationell, Oli, weil ich bin ein bisschen später gekommen, gell? Und ich bin zum ausgemachten Platz, wo ich euch Handtücher gesucht habe, gell? Wollte ich hin, nehmen einen Volleyballplatz, aber da war es nicht, gell? Nein. Und dann habe ich dich angerufen und du hast gesagt, ah, wir sitzen schon beim...
Im Beisel, habe ich gesagt.
Im Beisel, genau, beim Strandrestaurant sozusagen, am Tisch. Und dann habe ich euch gesucht. Und wer sitzt da bei euch am Ecktisch, oder nicht am Ecktisch, sondern hinter mir, ganz versteckt? Der Andreas Goldberger, unser Goldi, unser Skiflug-Weltmeister, unser Goldmedaillengewinner, unser Held der Nation, der es wirklich nur einmal probiert hat. Das muss man sagen, er hat es nur einmal probiert. Er ist unser Held, ja, er ist unser Held. Und er darf alles einmal probieren und er hat heute auch wirklich...
Er hat einmal probiert, dass er sich bei uns am Tisch dazu setzt.
Es war so nett, es war ganz ungezwungen. Gell? Wir haben kurz gedroppt, dass wir natürlich auch, dass wir Schanzenkollegen sind.
Schanzenkollegen,
nämlich bei den Masters Skispringen, bei den...
Of the Universe.
Masters of the Universe, Ü30, über 30 Jahre und auf der K60, gell? Das haben wir gekupft mit ihm. In Villach, weißt du das nur?
Ja, selbstverständlich. Es war unglaublich. Es war schon sehr witzig, weil es hat tatsächlich im gesamten Strandbad, und das ist jetzt kein Gag und kein Work, den ich da jetzt erzähle, es hat im gesamten Strandbad keinen einzigen Platz mehr gegeben. Und wir irren so herum und wollten unbedingt einfach einen Kaffee trinken.
Ja, so groß war es nicht. Aber es war der einzig freie Tisch, da ist heute halt der
Kurs. Nein, und es war so, du warst ja nicht da.
Ja. Aber ich kenne das Strandbadbeisel.
Ja, du kennst sehr vieles, aber die Geschichte nicht. Und die Geschichte ist...
Kannst du mal kurz aufnehmen, wie der Mogli Wasser schlägt?
Oh, der Mogli schlägt Wasser.
Ah, jetzt finde ich das spannend. Das ist so schön.
Super.
Also, das sind auch Küchengeräusche, gell? Der Wasserspender von der Mogli, mir ist zu wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist in Bipo seine Katze, eine wunderschöne Katze. Die Rasse kenne ich nicht, aber ein Traum von einer Katze. Du hältst mir fast schon in den Mund. Und ja, alle Küchengeräusche, ob die der Chrissy hören wird in Untersuchungshaft, weiß ich jetzt nicht, gell? Ist er immer noch dort? Weil er ist noch nicht da, es ist 19:52 Uhr, er ist noch nicht gekommen, das heißt, er wird immer noch vernommen, oder?
Er wird vernommen, ich stelle mir einfach nur vor, wie es gewesen war, wenn der Krise bei uns gesessen wäre am Tisch, wo der Goldi auch gesessen ist. Das war einfach, also um die Geschichte fertig zu erzählen, wir sind eigentlich hinverwiesen worden, ja, da ist nur frei, haben sie gesagt. Und dann haben wir uns auf diesen großen Tisch gesessen und das war sehr, sehr nett. Weil unser lieber Freund, der Goldi, ist da auch gesessen. Und wir haben uns.
Großer Tisch und der
Goldi mit seinem Sohn.
Schmächtige Antwort.
Schmächtige Goldi, ja. War noch viel Platz. Wir haben uns wirklich, ich schwöre es euch, liebes Podcast-Universum, wir haben uns nicht aufgedrängt. Es war eher so, dass der Goldi mit uns reden wollte und das war sehr nett. So wie wir ihn kennengelernt haben, so wie ich ihn damals, bitte horcht sich diesen Podcast an, in unserem Goldberger Andreas Helden Podcast auch beschrieben habe, als wahnsinnig freundlichen, netten, bodenständigen Menschen. Super. Und das hat der Heiler wieder bewiesen. Mhm. Ich bin ein totaler Fan und ich möchte voll gern noch mehr goldene Erlebnisse in meinem Leben.
Totaler Fan. Und Oli, man muss auch sagen, der Andreas Goldberger, der wohnt da gleich neben diesem Strandbad Mondsee. Wir verraten es jetzt nicht. Nicht, dass er dann gestalkt wird von den ganzen Fans. Nein, aber er ist wirklich nicht. Nachbar. Und weißt, wer in Kärnten an einem See wohnt, wo ich schon vorbeigefahren bin, aber ich habe ihn nicht im Beisel getroffen? Der
Thomas Muster.
Naja, aber Skispringer.
Das
war schon gut.
Thomas Morgenstern.
Jetzt ist mir nur dieser depperte See, will mir jetzt gerade nicht einfallen.
Wörthersee.
Nein.
Millstättersee.
Millstättersee. Mhm. Richtig,
Millstättersee. Müllstätter.
Ja, der Müllstättersee, da hat der Thomas Morgenstern, der hat da auch seine Schule, seine Pilotenschule. Wir sind da in Kärnten, wir sind noch nicht im Südburgenland, in Kärntner Land, wo der Thomas Morgenstern
ich verstehe schon,
wir am sind Müllstättersee, ja, genau. Der Tanz mit langen Stangen.
Was heißt langen Fangen?
So. Und ab und zu auf nasser Straßen von einem glasen Hosen.
Ja, jetzt muss ich aber wirklich mal wirklich ja. wieder mal Stopp machen. Da, was ist denn das für ein Niveau da? Bis später. Ja, Pippo, mittlerweile regnet es. Ich werde mal ein bisschen die Regentropfen vom Geräusch her und auch von der Stimmung her einfangen. Aber du hast uns ein ganz leckeres Speischen da vorbereitet. Ja, was gibt's denn heute?
Heute gibt es ein Dry-Aged Beef Steak.
Wow.
350 Gramm vom besten Fleischer, den wir da haben in der Nähe. Und das wird super werden. Dazu gibt es noch Maiskolben, dazu gibt es noch Kartoffeln und ein Knoblauchbrot.
Und Knoblauchbutter. Ja, mit Knoblauchbutter. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Und bald ist es soweit. Bald werden wir uns mit unseren Helden wieder melden.
Ja, ich denke noch circa 50 Minuten werden es werden. Und dann geht's los.
Wenn wir eine beißen, melden wir uns wieder.
So ist es. So, jetzt braucht man.
Es ist soweit. Wir sitzen am Tisch. Wir haben ein großartiges Essen hinter uns. Der Dieter sagt Stopp, aus keinem Grund. Deswegen war er die letzten 2 Jahre nicht dabei, damit er uns da nicht reinfunken kann. So, wir haben den Hauptteil vor uns. Es werden die 5-Minuten-Hellen präsentiert. Der Chrissy, ja, ihr wisst es ganz genau. Chrissy wird gedissy. Ja. Er ist nicht da. Es ist nach wie vor ist es in diesem Raum einfach eine dunkle Wolke, die über uns schwebt.
Schwierige Situation.
Eine schwierige Situation, Pippo. Kannst du deine Gefühle, deine Emotionen einmal dazu vielleicht kurz beschreiben?
Ja, also der große Zusammenbruch ist zum Glück schon wieder ein bisschen bergauf gegangen. Den habe ich heute am Nachmittag gehabt, wie es geheißen hat, der Chrissy kommt nicht. Das war sehr traurig. Ich habe mittlerweile wieder ein bisschen da fangen, zitter noch ein bisschen. Ich werde heute wahrscheinlich auch nicht gut schlafen, aber insgesamt sehr traurig. Ja, Dieter, was sagst du?
Ja, ich muss sagen, das ist nicht wie erwartet und das ist natürlich ein herber Verlust für ein Fantreffen. Also man muss jetzt schon sagen, es ist das Fantreffen von der linken Hand des Podcasts, weil die rechte ist ja nicht da.
Ja. Ich bin die Rechte. Erst
du bist die Rechte?
Ja, weil ich bin.
Und er ist. Okay. Ja. Also Fantreffen von der rechten Hand des Podcasts. Ja, also ganz ehrlich, das ist eine große Katastrophe. Man muss ja dazu sagen, wir haben ja jetzt, Oli, du hast ja schon gesagt, wir haben hervorragend gespeist beim Pippo. Ja, wir haben gemeinsam gekocht. Hervorragende Steaks und Maiskolben hat es gegeben, gell? Kartoffeln. Und wir haben alle zusammengeholfen. Es war viel los in der Küche. Da, weißt du, ich könnte mir vorstellen, vielleicht war ihm da irgendwer auf die Zechen gestiegen. Vielleicht hat er Angst gehabt, ja. Und er hat seine Birkenstock nicht. Und vielleicht, ja, ich meine, weißt du, er traut sich jetzt nicht mehr unter die Leute, seit er so anfällig
ach,
ist.
So
da.
Muss, ja.
Ja? Er traut sich einfach nicht mehr unter die Leute, weil.
Zehenangst.
Es könnte ihm ja wer auf die Zehen steigen.
Ja, ja. Ja. Zehensteigphobie.
Leider. Ja. Aber ja.
Ja, lass mal den Chrissy hinter uns. Er hat uns verlassen. Er hat Hochverrat begangen. Das wird auch gesetzlich dementsprechend bestraft. Aber ich habe eine wahnsinnig gute Nachricht. Das Podcast-Universum wird nicht verzichten müssen auf großartigen Input und auf jemanden, der dem Chrissy nichts nachsteht. Und das ist der Gregor. Der Gregor, höchstpersönlich, ist da. Er ist mein Bruder. Er ist derjenige, der uns alle wahrscheinlich, sogar ein Pippo, in vielerlei Hinsicht geprägt hat, was Nerdigkeit betrifft. Und er hat sich auch heute einen speziellen Helden überlegt. Ja. Und wir wollen ihn jetzt einfach einmal begrüßen und wir klatschen ihm ein. Ja. Herzlich willkommen. Der beste Ersatz, den wir uns vorstellen können, wahrscheinlich auch viel besser als der Wayne selbst. Servus.
Sag mal Hallo, da einfach eine.
Ja, hallo. In der Podcast-Folge 1529 bin ich endlich einmal dabei. Ich wollte schon immer dabei sein, aber sie haben mich einfach nie eingeladen. Das muss man wirklich einmal sagen.
Ja. Ja. Nämlich sogar dein Papa, also euer
ja,
Papa.
Ja.
Also Wahnsinn, Ole. Das ist ja eigentlich ein Skandal.
Ja. Und jetzt soll ich meinen Helden vorstellen.
Wenn du willst, das will ich mich dann nur sagen. Ich freue mich wirklich tatsächlich sehr, dass du da ernsthaft jetzt, dass du da bist und dass wir gemeinsam jetzt in dieser Runde zusammengekommen sind und jetzt geht's los. Wenn du gern anfangen willst und wenn du die ready fühlst, dann hau aus dein Hürden.
Los geht's.
Okay. Ja. Also es heißt ja Helden und da habe ich mir gedacht, ich nehme mal einen wirklichen Helden, der den Namen auch verdient. Weil viele von euren Helden sind ja vielleicht unsere Kindheitshelden oder ähnliches, aber im wirklichen Leben eher Würsteln. Mhm. Wenn ich so an Charlie Sheen denke oder ja, an andere schön. Menschen, ja. Habe ich mir gedacht, ich nehme einen echten Helden erstens und ja, zweitens gibt es dann vielleicht noch abschließend eine kleine Anekdote. Mhm. Und drittens habe ich erst seit kurzem entdeckt, dass dieser Held, den ich schon lange verehre, auch mit Salzburg was zu tun hat,
ja,
mit meiner Heimatstadt, mit unserer Heimatstadt. Hm. Wir sind ja quasi da im Ausläufer von Salzburg.
Ja, richtig, in Thalheim.
Ja, und dieser Held ist mir begegnet, so in dem Alter, wie uns alle Helden begegnen, so mit 12, 13 Jahren, würde ich sagen. Damals habe ich dann im Fernsehprogramm Gang erstmals gelesen, den Namen Audi Murphy.
Wahnsinn.
Ich habe zuerst geglaubt, der heißt Andy Murphy, aber er hat wirklich Audi Murphy geheißen und es war eben auch nicht der Eddie Murphy, weil den habe ich eh schon kennt. Ja. Also der Name war schon mal heldenhaft, Audi Murphy. Und er hat eben Western-Draht. Und die haben es da gespielt in der Zeit. Auf WDR hauptsächlich. Und wie hat das geheißen? Irgendwas mit 3. Das gibt es schon lange nicht mehr. West 3, genau, West 3 hat es damals geheißen, nicht WDR. Ja. Und da habe ich mir, das waren damals für Western-Filme spezialisiert und zwar, glaube ich, waren das Filme, die in die 50er gedreht worden sind und da in die Ende der 80er zum ersten Mal gespielt worden sind, im Fernsehen. Und ja, dann haben wir mir so einen Western angeschaut und mir gleich sehr gut gefallen und so weiter und dann bin ich draufgekommen, nach kurzer Zeit, weil ich habe immer mehr gespielt von dem und Internet hat es noch keins gegeben, das ist klar und so, aber man hat im Gang gelesen können, dass Audie Murphy war der größte Kriegsheld des Amerikas, des Zweiten Weltkriegs und ist nur aufgrund dieser Tatsache überhaupt ins Kino geholt worden, weil er der meist dekorierte Soldat des Zweiten Weltkriegs war vor amerikanischer Seite. Ausgeschaut hat er wie ein Kind, wie ein Bub, das hat irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst, der war ja eben dann. Man hat dann erfahren, dass er eigentlich sogar sein Alter gefälscht hat, dass er überhaupt einrücken darf. Also mit 17 oder so eingerückt hat dann eben im ganzen europäischen Kriegsschauplatz gekämpft und irrsinnig viele Menschen umgebracht. Ja. Hat dann auch den Rest seines Lebens darunter gelitten an Traumata und so. Das ist alles traurig, aber grundsätzlich ist es um Western gegangen. Und das war ein bisschen eine eigene Art von Western, habe ich damals auch nicht gewusst. Bi-Western. Also eher kürzere, einfach gestrickte Filme für einigermaßen anspruchsloses Publikum, wie zum Beispiel 13-jährige Österreicher oder was weiß ich.
Ja, also.
Oder jede Art von Amerikaner.
Ja,
genau. Ja. Und so ist der Audie Murphy irgendwie mein Held geworden. Ich war übrigens nicht der Einzige. In meiner Schulklasse war ein Dirndl, das ist auch voll auf dem Audie Murphy dann gestanden. Und wie dann die Schule vorbei war, haben wir uns nur ein, zwei Jahre Briefe geschrieben, dann hat sie mir geschrieben, Hi, Audie Murphy, wenn es mir angerufen.
Zu dir?
Ja, ja.
Das ist allein umgebracht.
Nein. Er
ist ein
Held. Aber ich bin ja, vielleicht war ich für sie einer, aber.
Ja,
ja, wer weiß. Ja.
Ach so, Briefe.
Ja, und das Interessante ist dann, ja, kurz, ja. Und dann, das Interessante ist dann eben, wie das nur weitergeht. Der Eddie Murphy ist leider dann mit 45 Jahren verstorben.
So früh?
Bei einem Flugzeugunglück, Privatjet. Also den Weltkrieg hat er überlebt und dann ist er mit 45 beim Unglück gestorben. Er hat kein schönes Leben gehabt, er war eben, wie ich schon erwähnt habe, ein bisschen traumatisiert, mehrere Ehen und so. Und auch die Hollywood-Karriere ist runtergegangen am Schluss, weil damals dann Ende der 60er, New Hollywood, da war es vorbei mit den B-Western, das ist klar. Und ja, aber.
Nur der Lex Barker hat es überlebt.
Nein, der hat es überhaupt nicht überlebt. Ja. Der ist genauso ein Beispiel wie der Eddie Murphy ungefähr. Ja, ja und zu Salzburg, das ist das Interessante. Erst vor ein, zwei Jahren bin ich draufgekommen, dass diese höchste Auszeichnung Medal of Honor aus Amerika, die ich immer gewusst habe, dass er gekriegt hat, das hat es immer geheißen, er hat 33 Medaillen oder irgendwas mit 20 Medaillen und unter anderem die Medal of Honor und so weiter. Und jetzt bin ich draufgekommen, wo ist ihm die verliehen worden? In Salzburg.
In der Schwarzenberg-Kaserne.
Nicht in der Schwarzenberg-Kaserne, am Rollfeld des Flughafens da.
Ah.
Ja, da haben sie jetzt nämlich eine Tafel aufgehängt, vor ein, zwei Jahren. Und so ist es ans Licht gekommen, auch für mich. Und dann habe ich wahnsinnig recherchiert mit Hilfe eines echten Internet-Spezialisten, weil ich kenne mich nicht so gut aus. Haben wir ungefähr nur 5, 6, 7 Fotos gefunden, wo Eddie Murphy in Salzburg ist, zum Beispiel vor dem Schloss Glessheim. Ganz eindeutig zu sehen, da waren damals schon dieselben Hirschen da beim Eingang wie jetzt aus Stor, da steht er. Und ich weiß ja, dass in Glessheim die Amerikaner waren nach dem Krieg. Und das war alles sehr, sehr interessant. Also ausgerechnet, dass der mit Salzburg was zu tun hat, da muss ich fast 50 Jahre alt werden, dass ich das erfahre, obwohl ich seit ich 13 bin, ihn als Helden verehre. Ja, und das Letzte, die Anekdote, was ich noch sagen wollte, das ist ja irgendwie ganz witzig, weil
so viel Zeit muss sein.
Geheiratet habe ich vor 17 Jahren und dann sind wir auf Hochzeitsreise gefahren, am Gardasee. Und auf Hochzeitsreise, wenn man eine ganze Woche am Gardasee war, ja gut, was tust du die ganze Zeit, gell? Und dann
gehen wir noch
Pesquera? Ja, ich glaube, in Pesquera waren wir eher, aber wir waren da in Lazise in so einer Wohnung, aber da war wenigstens ein cooler Swimmingpool dabei und wir haben im Juni geheiratet und es war nur Anfang Juni, da war noch gar nicht viel los. Am Gardasee. Und dann sind wir so am Swimmingpool gelegen und mich nicht sagen, es war ein Fahrt, das wird jetzt blöd klingen auf der Hochzeitsreise, wenn der Fahrt ist, aber dann habe ich gesagt, so, wir könnten ja ein Spiel spielen. Ich kann versuchen, dir alle 33 Eddie Murphy B-Western beim Namen zu nennen, auswendig.
Ja.
Und meine Frau, ja, meine neu gewonnene Frau hat dann gesagt, naja, okay, was soll ich sagen?
Ja.
Dann habe ich dann angefangen so, ja, also pass auf, du kannst kontrollieren, da hat es ja das Internet dann schon gegeben.
Aha.
Also, Ritt in den Tod, Ritt mit dem Teufel, im Sattel Ritt der Tod, so, und so heißt es wirklich. Ja.
Ja.
Und dann, und so weiter, ja, aber einerseits hat es vielleicht gelacht, aber andererseits, wie der Pippo schon sagt, hat es wahrscheinlich schon kurz an Scheidung gedacht.
Ja,
bis jetzt hat es noch geklappt. Sie hat sich, glaube ich, in ihrem Leben noch nie einen Eddie Murphy Western angeschaut.
Ja, ja.
Aber sie kennt alle Titel.
Ja.
Und einer davon ist Mündungsfeuer.
Ja, ja.
Und da möchte ich fast behaupten, dass da ein sehr gutes B-Western-Buch dann einmal geschrieben wurde, ja, mit demselben Titel Mündungsfeuer. Als Hommage an den Eddie Murphy.
Eine schöne Überleitung.
Ja, das war mein Held.
Das wollte ich gerade fragen, Gregor. Also wenn man sich jetzt für B-Western interessiert, hast du schon gesagt, da gibt es, was kann man da machen? Was kann man da für Literatur lesen? Gib uns da den Literaturtipp.
Naja, wenn man ins Internet jetzt eingeben würde, in die allwissende KI, Bücher oder zu B-Western, also, dann würde es vielleicht eventuell Mündungsfeuer.
Ich finde da Gregor Hauser, Mündungsfeuer, die 50 besten B-Western der 50er Jahre und ihre Stars. Auf Amazon ein 4,8 Rating, 19,99 €, das Taschenbuch, das ist ja geschenkt.
Das ist geschenkt, ja.
Das ist geschenkt, genau.
Und ja, und man muss auch sagen, auf diesem Cover, wenn ich jetzt da gerade schaue, da ist auch der Eddie Murphy drauf, wunderschön gezeichnet.
Ja.
Ja. wirklich sehr schön von einem gewissen Andreas Schweighofer. Das muss man jetzt echt einmal, das muss man sagen, hält, ja, weil der so gut zeichnen kann. Ja.
Und jetzt sind da drei Leute drauf: der Randolph Scott, der Audie Murphy und der Lex Barker.
Wie hat sagt Randolph Scott?
Richtig. Ja. Und hast du, warum hast du oder wie bist du zu dieser Anordnung gekommen?
Ja, der Audie Murphy ist klar. Erstens war er mein Held und zweitens ist er auch der Held der B-Western. Der Randolph Scott ist für alte Western-Fans einfach das Gesicht der B-Westerner.
Schon, oder?
Weil das ja. ist auch im Vordergrund. Ja, das oder? Muss man schon der sagen, ja. Schon, ja. Ja, er hat ja nur wesentlich mehr B-Western gedreht wie der Audie Murphy, weil er auch schon früher angefangen hat.
Mehr als 33.
Ja, mehr als 33.
Kannst du die auch alle
auswendig? Nein, das kann ich nicht alle auswendig. Und der Lex Barker ist zwar auch ein B-Western-Held, durchaus, das war noch vor seiner Karl-May-Zeit in Hollywood, aber natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit den beiden anderen genannten, aber den habe ich einfach wegen dem Marketing raufgegeben, weil der Verleger ist ja spezialisiert auf Karl-May gewesen und da habe ich mir gedacht, dann kaufen sie das.
Naja, super. Und, gibt's ja. Mir einen zweiten Teil auch dazu?
Einen zweiten Teil gibt es auch mit dem wunderschönen Titel Präriebanditen, okay. Die packende Welt der B-Western.
Oh, wer ist da am Cover?
Da ist am Cover der Joel McCrear, der gemeinsam mit Randolph Scott eigentlich schon aufs Erste, wir dann uns ein bisschen...
Ja, das ist in Ordnung. Du hast noch eine Minute. Der Podcast-Präsident hat gerade angerufen, du hast noch eine Minute.
Und das Witzige ist, da ist der Joel McCrear, der eigentlich von der Häufigkeit seiner B-Western eigentlich schon aufs Erste aufgekehrt. Und dann haben wir aufgegeben wieder an für Karl May, den Stuart Granger nämlich, der eigentlich kaum B-Western draht hat. Aber ich habe dieses Buch ist dann ausgeweitet worden auf so halb B, halb A-Western. Und dann haben wir zum Ersten meine Frau, weil da ist dann die Bewegung gekommen, man muss immer Frauen und so weiter einbringen. Und dann habe ich auch die wunderschöne Rhonda Fleming raufgetan, die da mit dem Stuart Granger oben ist. Auch wieder gezeichnet von Andy Schweighofer.
Fantastico. Ja, also, liebe Leute, ihr habt es gesehen. Gregor Hauser, ein unglaublich versierter Mann, was Wissen über Western, über B-Western betrifft, auch über Opern, falls da nur weiter recherchiert, wird euch einiges nur auffallen. Also es lohnt sich und er hat den Wayne in Chrissy perfekt und möchte fast sagen, mehr als perfekt ersetzt und vertreten. Und apropos perfekt, da möchte ich jetzt auf meinen Helden, weil ich das Handy ja gerade in der Hand habe, überleiten. Ja. Ich habe lange überlegt, welchen Helden könnt ihr eigentlich nehmen, den ich noch nicht in den du bereits erwähnten 2750 Episoden erwähnt habe. Was ist nur für ein Held von mir da, der Potenzial für mich persönlich birgt? Und gar nicht einmal vielleicht für euch Hörende. Und da ist mir sofort jemand eingefallen und es ist ein Wrestler. Und er ist perfekt. Es ist der perfekte Wrestler. Es ist der Mr. Perfect. Es ist wirklich einer der letzten großen Helden, den ich noch gehabt habe, der für mich einer der wahnsinnigsten Superstars war in der damaligen Zeit und den ich wirklich verehrt habe. Und der aber wahrscheinlich nicht das Potenzial hat, eventuell für eigenständige Folge. Und wenn es doch einmal so sein wird, dann ist wahrscheinlich wirklich eine über 1000. Mr. Perfect heißt im echten Leben Kurt Hennig und ist geboren 1958 und ist ein Wrestler aus zweiter Generation. Sein Vater hat geheißen Larry D. X. Hennig, war schon ein großer Superstar und er hat sogar einen Sohn, der heißt Curtis Axel, glaube ich, der spielt relativ wenig Rolle, er hat dann kurze Auftritte gehabt in der späteren WWE, jetzt früheren WWF, jetzt WWE und hat nie den großen Durchbruch geschafft. So viel zu seiner familiären Historie. er und Dieter. Jetzt möchte ich ganz gern Dinge nachholen, die ich offenbar beim Bret Hart vermissen habe lassen. Vergessen habe, vielleicht auch, aber vermissen habe lassen. Ja. Er ist Champion gewesen. Einzel-Champion. Singles-Champion, aber nicht in der WWF.
In der WCW.
Sondern in der AWA. Und zwar kurz nach unserem Otto Wanz. Mhm. Hat den Titel von einem gewissen Nick Bockwinkel errungen. Ende der 80er Jahre. Und war da relativ lang, über ein Jahr war er Champion, zu Recht, weil er ist einer der größten technischen Wrestler gewesen.
Maßlos überschätzt.
Das ist ein völliger Schmarrn. Ja. Also wirklich, zu der Zeit war er einer der größten technischen Wrestler, ja, die es gegeben hat. Und wenn man sich heutzutage mal ein Match von dem anschaut, dann ist es wirklich gut gealtert. Ja? Und das ist selten der Fall.
Ich finde, dass seine Entrances auch gut gealtert sind.
Großer Entrance.
WrestleMania 9 im Caesars Palace. Ja. Ist einfach einer gekommen mit dem Handtuch über die Schultern, gell?
Absolut lässig. Kaugummi in der Pappen.
Jeder andere, was der eingelaufen mit einem Haufen, sage ich mal, Girls rundherum. Er ist einfach reingegangen mit seinem Handtuch, gell? Und hat nicht ins Publikum geschaut, wie wir haben schon geredet. Dem hat das nicht interessiert, wer ihm da grüßt oder sowas. Ist einfach reingegangen und gesagt, ich mache jetzt mein Ding.
Ja.
Weil ich bin der Mr. Perfect.
Er ist der Mr. Perfect gewesen. Er hat dieses narzisstische Gimmick gehabt. Geil. Er hat dieses Handtuch gehabt, das hat er einfach hinter sich geworfen. Dann hat es der Bobby Heenan, sein Manager, ab und zu gefangen. Und vorhin hat er diesen Kaugummi hat er immer beim Entrance gehabt. Und den hat er ausgespuckt und wie so ein Watschen. Wenn er ein Watschen verteilt, hat er dem Kaugummi ein Watschen gegeben und hat diesen Kaugummi ins Publikum eingeworfen.
Und das war so. Das war das, was cool. Er dem Publikum geschenkt hat. Ja, einen durchgekauten Kaugummi. nicht ein T-Shirt oder sein Kapperl oder sein
Sonnenbrillen. Sau cooler Typ. Und das war auch die Zeit, wo einfach diese cartoonhaften Wrestler da waren. Ja. Und das war einfach schon so ein Typ, der war einfach ein bisschen realistischer, aber einfach sau cool. Wir haben ihn kennengelernt, da war er dann schon ein guter, aber lange, lange Zeit war er natürlich ein böser. Und seine größte Zeit hat er gehabt als Intercontinental Champion, zweifacher Intercontinental Champion, leider niemals Champion gewesen in der WWF, WWE, aber einer der legendärsten Intercontinental Champions und ein richtig cooler Typ gewesen, hat mir wahnsinnig taugt damals, taugt mir eigentlich immer noch sehr und abschließend gilt es, unbedingt zu erwähnen, dass er offenbar hinter den Kulissen einer der größten Streichespieler war. Ja. Ja, großer Streichespieler.
Ein Prankster.
Ja, ja, ein Spaßvogel. Und die geilste Geschichte ist, dass er einmal ein Match gehabt hat in Australien und seine Aufgabe war, dass er sie unter dem Ring versteckt und im Laufe des Matches aus dem Ring dann kommt und ins Match eingreift. Oder unter dem Ring hervorkriecht. Und damals, muss man sagen, war die Zeit noch ein bisschen anders. Sie haben wahnsinnig viel gesoffen, Drogen genommen, Substanzen genommen. Und wahrscheinlich waren die letzten Tage bei ihm auch intensiv. Und sein Magen war sehr nervös. Und er hat dann unter dem Ring extrem drin scheißen müssen. Und er hat, was habe ich gesagt? Magen-Darm nervös. Der Darm war nervös. Richtig.
Reizdarm.
Und dann hat er irgendwann so einen Eimer genommen und hat da eine gekackt. Und hat ihn dann nur dazu so positioniert auf dem Ringrand scheinbar, dass er dann auch die Ringsprecher, damals der Vince McMahon, der ja die Firma besessen hat eigentlich, das dürfte dann auch alles da in diese Richtung gespritzt sein später. Ja. Also der hat ärgste Geschichten gemacht, zum Beispiel, weil wir über den Lex Luger, also über WrestleMania 9 geredet haben, der war dafür bekannt, dass er in der Vorbereitung seine Muskeln extrem vorbereitet, flext und damit er nachher umso geiler ausschaut, weil es auch sein Gimmick war. Und da hat er auch offensichtlich einmal, der hat eine eigene Kabine gehabt und da hat er sich halt vorbereitet und hat sich zurückgezogen. Das war offenbar ein bisschen verpönt, dass er sich da zurückzieht. Und da hat er eine Tonne, also eine große Mülltonne mit eiskaltem Wasser und mit Eis angefüllt und hat dann hektisch an die Tür geklopft und er hat dann das ganze Eiswasser drüber geladen und so. Da hat er sich eine Scherze gemacht und natürlich den guten alten Schaum im Telefonhörer-Scherz dürfte er sehr oft gemacht haben, was er so nachliest. Mhm. Und abschließend möchte ich, falls ihr noch zu Mr. Perfect noch was ergänzen wollt, sehr gern, möchte ich nur mit einer sehr argen Geschichte eigentlich auch, und zwar hat es 2002, das war dann schon am Ende, also leider ist er nur 44 Jahre alt geworden. Ja, muss man auch leider an der Stelle sagen, ähnlich wie der Audie Murphy, ja, ist durch einen Mix aus Kokain und Schmerzmitteln offiziell verstorben. Aber er, kurz bevor er verstorben ist, hat es den Plane Ride to Hell geben. Das war der Rückflug aus einer Europatournee, wo er diesen guten alten Rasierschaum-Gag gemacht hat und hat dem damals noch sehr jungen Brock Lesnar Rasierschaum ins Gesicht, dem Schlafenden, eine gesprüht. Und der ist aber fuchsteufelswild geworden. Und dann haben die beiden im Flugzeug zum Wrestlen angefangen. Und dann hat es extrem gegen die Notausgangstür kaut, sodass das Flugzeug fast abgestürzt wäre. Also das ist, kann man im Internet irre Geschichten drüber lesen. Okay. Plane Ride to Hell, ausschlaggebend, von dem er ist dann danach direkt.
Aber ist die Tür wirklich aufgegangen?
Ich weiß es, ich glaube, sie ist nicht aufgegangen, aber es war ganz ein verrückter Rückflug, wo ganz arge Sachen passiert sind, mit Ric Flair und so. Aber das muss man sich selber mal genau anschauen. Er ist auf jeden Fall danach entlassen worden. Und das war sein Ende von der Karriere in der WWF. Ja, Mr. Perfect. Ein perfekter Held für mich.
Wie heißt sein Finishing Move?
Perfect Plex.
Ja, genau zu diesem Perfect Plex wollte ich nur schnell was ergänzen, weil ich war ja nie so ein großer Fan von Mr. Perfect, aber der Ole eben schon. Und da wir ja Brüder sind, wie eingangs erwähnt ist, haben wir früher als 13-, 14-jährige Burschen in den 90er Jahren, wo eben auch kurz danach auch ein bisschen gerestelt, vor allem wenn Schnee draus war. Damals war noch viel Schnee. Und eines Tages haben wir gespielt Wrestling und ich war der Mr. Perfect und wollte beim Ole den Perfect Plex anwenden. Was ist dann passiert, Ole?
Ja. Ich habe leider die Wachstumsfuge gebrochen, gelöst und habe 4 Wochen oder 6 Wochen einen Gips tragen müssen. Vielen Dank dafür.
Ja. Also, du würdest also sagen, du hast den Kampf verloren.
Nein, man, ich glaube, ich hab eher den Kampf mit dem Perfect Plex verloren, weil der war doch nicht so leicht, wie man gedacht habe. Er war technisch doch anspruchsvoll, vielleicht. Ja, jetzt muss ich klein beigeben, ja, weil ich habe es nicht geschafft. Ja. Ja.
Größter Wrestler aller Zeiten, das schafft nur der Mr. Perfect. Ja. Habe ich gern gemacht, dass ich da einfach einmal ein Zeichen gesetzt habe, ja, und er sozusagen in seiner Perfektion durch deine Nicht-Perfektion quasi das einfach einmal bewiesen habe. Ja. Aber da hat es einige Situationen gegeben, wo ich mich dann auch revanchieren habe. Genau, das ist was für einen anderen Tag.
Du, Pippo, kennst du diese ganzen bunten Wrestler aus den 90er Jahren? Oder sagt dir der Mr. Perfect was?
Ja, so ein bisschen sagen sie mir schon was, aber ich habe damals nicht geschaut. Ich hatte damals kein Satellitenfernsehen und bin bei ORF, ZDF, ARD.
Glaubst du, hätte es ertaugt?
Ich glaube, es hat mir taugt, weil es hat mir so, mich hat so schon interessiert, weil ein paar Freunde von mir geschaut haben und immer ein paar Sachen erzählt haben. Manchmal habe ich was auf Videokassette anschauen können und hat mir grundsätzlich schon taugt. Also wäre schon was gewesen für mich, aber zu dem Zeitpunkt halt außer Reichweite und habe ich andere Sachen gemacht.
Wie hast du Gitarre spielen gelernt? Bitte, übernimm doch gern das Steuer.
Ja, ich würde es am Dieter mal lassen. Als Gastgeber mache ich da den letzten.
Sag dem Dieter bitte 5 Minuten Timelimit.
Ja, er kann gern was von meinen 5 Minuten haben. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, das geht sich trotzdem aus.
Dieter, mach uns. Wir kennen alle den Dieter. Ja. Also,
ich wollte nur neben Ole sitzen. Ja, ich habe einen wunderbaren Helden vorbereitet. Nämlich wirklich, es freut mich total, weil es heute schon angesprochen worden und ich habe mir gedacht, der Held passt da wirklich gut in die Runde, weil es ist der Gregor, die Keule, das hast du noch gar nicht
erwähnt. Ist der
Held? Er ist heute da, ja. Ja. Und insofern, das erweitert nochmal so ein bisschen auch gedanklich meinen Kosmos. Ja. Der Dave ist da als großer Sportfan, der Pipo natürlich auch. Na,
cool. Allgemein als großer Fan.
Allgemein großer Fan, aber auf jeden Fall den Held, den ich mir ausgesucht habe und wo sicher für jeden was dabei ist, von dieser Runde und auch für unsere Hörerschaft, das ist der Paul Pauli Neumann Newman. Paul Newman!
Bravo! Ja, ich bin genau. Ja selbst der große Newman-Kenner.
Auf jeden Fall. Also einer der großen Hollywood-Schauspieler, ja, der 50er, 60er Jahre dieses Kinos, was heute der Gregor schon gesagt hat, nach dem Audie Murphy, gell, aber was einfach eine neue Schule dann schon war, Method Acting, Lee Strasberg und so, und der halt
Stromberg?
Der halt mich sehr fasziniert hat und in Gregor, wie ich weiß, auch. Ja. Also vielleicht ein bisschen was über die Person, ja. Der Paul Leonard Newman ist am 26. Jänner 1925 in Shaker Heights geboren worden. Das ist ein Vorort von Cleveland. Ole, und Cleveland liegt wo? In?
In Amerika.
Ohio, Ohio. In Ohio. Und Ole, er ist der zweite Held von mir nach dem Dean Martin, der in Steubenville, Ohio, auf die Welt gekommen ist. Ja, zwei Ohios und Ohio hat.
Wie taugt der Ohio?
Ohio hat, taugt mir auch. Ohio hat eine wahnsinnige Faszination, Oliver. Du wirst es vielleicht wissen, auch Sam oder nahezu alle Salon Helga Jingles spielen auch in Ohio.
Yeah.
Ja. Der Dr. 100.000 Nikotin und der Pocke und die alle. Ja, und, und der Fischarzt und so. Naja. Ja, also auf jeden Fall Ohio, ja. Und was mir auch aufgefallen ist, es gibt auch einen Österreich-Bezug beim Paul Newman, weil seine katholische Mutter Theresia, die stammt aus dem heute slowakischen Ort Ptice, damals Österreich-Ungarn, und sein jüdischer Vater Arthur Sigmund Neumann, wie er immer, war polnisch-österreichischer Herkunft.
Ja, naja. Schauen wir uns einen auf.
Wir schauen, ob es aufnimmt.
Das schaut gut aus, ja.
Diktiergerät. Ja, genau. Also das, Gregor, das habe ich zum Beispiel damals in der ganzen Zeit, wo ich, habe ich das nicht gewusst.
Damals
ja.
Nicht, aber man hat es später erfahren.
Später erfahren. So, ja. Ja. Mhm. Na, das ist natürlich cool. Ja. Also seine beide Eltern kämen mehr oder weniger aus der österreich-ungarischen Kernzone sozusagen. Ja. Ja, mal zuerst zu seiner Schauspielkarriere. Sein erster Kinofilm, Gregor, das war, was für ein Film?
Der Silberne Kelch.
Der Silberne Kelch. Und da spielt er den griechischen Sklaven Basilius. Und rückblickend war dem Paul Newman diese Rolle einfach so peinlich, weil der Film so schlecht war, weil seine Rolle so schlecht war. Und sein Outfit, hat er gesagt, das hat er so gehasst. Offenbar war es ihm so peinlich, dass er nie wirklich in die Kamera schauen wollte und eine ganz komische Performance abgeben hat. Ja. Und gleichzeitig muss man sagen, im selben Jahr hat er Probeaufnahmen gemacht für einen Film, den der Elia Kazan drehen wollte, Jenseits von Eden. Leider hat er die Rolle nicht gekriegt, der Paul Newman, gekriegt hat es der James Dean, der damit zum Star geworden ist. Naja, der arme Paul, jetzt ist er halt mit dem Scheißfilm da gesessen, ja, aber er hat dann 56 eine neue Chance gekriegt, nämlich als Boxer Rocky Graziano in Somebody Up There Likes Me, auf Deutsch eine Handvoll Dreck. Eine erste wirklich großartige Charakterrolle, wo er
super performt hat und seinen wirklichen Durchbruch als Schauspielstar 1958 an der Seite von Liz Taylor in der dieser Tennessee Williams-Verfilmung, oder? Ja, die Katze auf dem heißen Blechdach. Cat on a Hot Tin Roof. Großartige Darstellung. Großartiger Film. Und da hat er halt wirklich gezeigt, dass er, also was er für ein Schauspiel ist. Dann war er etabliert, hat großartige Filme gedreht. Der lange heiße Sommer, ja. Haie der Großstadt, die Rolle des Eddie Felsen hat er da zum ersten Mal gespielt. Das war eine sehr prägende Rolle. Ja. Hat der Wildeste unter 1000 war 1963. 1966 unter der Regie von Alfred Hitchcock, der zerrissene Vorhang. Und 1967, Gregor, haben wir heute schon drüber geredet, der Film Cool Hand Luke, auf Deutsch der Unbeugsame, wo er einfach auch, wo er eine, ja, da komme ich nachher noch ein bisschen drauf, auf den okay. Film. Ja.
Was sind das für 5 Minuten?
Naja, ist ein fantastischer Film und alles in 95 Minuten erzählt.
Gesprengte Ketten.
2 Banditen, der Clou, großartig. Insgesamt 10 Oscar-Nominierungen, ja, als bester Hauptdarsteller, nur einmal gewonnen und das relativ spät, nämlich erst 1986 mit Die Farbe des Geldes. Naja. Man muss dazu sagen, der Paul Newman hat, war eigentlich fast sein ganzes Leben lang Schauspieler, erst im Mai 2007, nach 5 Jahrzehnten, als Schauspieler, ja, von 1957 bis 2007, hat er gesagt,
jetzt hey, scheiße aufs Schauspielen, jetzt mache ich Soßen.
Ja. Das hat er schon vorher gemacht. Aber er hat sich dann zurückgezogen, weil er war gesundheitlich nicht mehr topfit. Er war schwerer Raucher, ist dann auch an Krebs erkrankt, an Lungenkrebs und ist dann nur ein Jahr später, 2008, an Lungenkrebs auch verstorben. Oli, wer war denn in Paul Newman seine deutsche Stimme?
Gerd Günther Hoffmann.
Und weißt du zufällig, wann der gestorben ist?
2008.
Nein, der ist gestorben 1997, genau. Und der war einfach die Stimme von Paul Newman, nicht nur von Paul Newman, auch von Lex Barker, haben wir heute schon gehört, gell? Von William Shatner, Michel Piccoli war er der Stammsprecher, aber er hat dann einfach Rock Hudson, genau.
Von allem Sean Connery.
Und genau, Sean Connery, sehr, sehr prägend natürlich. Und das ist der Grund, warum wir alle Filme mit Paul Newman nach 1979 haben wir nicht mehr auf Deutsch angeschaut. Was habe ich gesagt? 1997 haben wir alle nur mal in der Originalfassung angeschaut und nicht mehr in deutscher Synchronisation, weil Paul Newman ist einfach auf Deutsch die Stimme von Gerd Günther Hoffmann. Genau. So, was hat er abseits gemacht von seiner Filmkarriere? Da frage ich jetzt den Dave. Dave, weißt du vielleicht, was der Paul Newman noch gemacht hat?
Nur Autorennfahrer.
Richtig, er war dem Motorsport sehr verbunden und zwar seine Rennsportleidenschaft und ich hoffe, die Kramerburm hören ganz genau zu.
morgen kommt er, ne?
Ja, dem erzähle ich das morgen nur mal, gleich, live. Er war ein leidenschaftlicher Rennsportfanatiker und diese Liebe zum Rennsport ist entstanden 1969 für das Training für den Film auf Englisch Winning, auf Deutsch, Gregor?
Indianapolis.
Genau, weil da ist drum gegangen, da hat er einen Rennfahrer gespielt. Und der Paul Newman, Zitat von ihm, wie er halt da so im Rennauto gesessen ist und das geübt hat für den Film, hat er gesagt, the first thing I ever found that I had any grace in. Also er sagt von sich selber, er glaubt, das Einzige, wofür er wirklich Talent gehabt hat, war das Rennfahren, weil als Schauspieler war, hat er immer so Understatement, hat er gesagt, ja, immer so ein bisschen Selbstzweifel und so, aber das Rennfahren hat ihm voll taugt. 1979, sein größter Erfolg, da hat der Paul Newman im Alter von 54 Jahren bei den 24 Stunden von Le Mans mit einem Porsche 935 den Platz 2 erreicht. Das ist schon ein Wahnsinn. Man muss fairerweise dazu sagen, er war im Team mit Rolf Stommelen, deutscher Fahrer, der schon fast die meiste Zeit gefahren ist. Aber ja, sie haben sich schon abgewechselt. Und 1983, 1984 hat der Paul Newman das Rennteam Newman Haas gemeinsam mit dem Karl Haas gegründet und der Starfahrer war der Mario Andretti. Der hat auch
mit dem heutigen Haas was zu tun?
Mit welchem heutigen Haas?
Ja, es gibt ja einen Rennstall, der Haas heißt.
Oder von Grödig, der Haas.
Ja,
genau. Ja, das werden wir die Kramerburm dann fragen.
Das fragen wir die Kramerburm. Jedenfalls haben es mehrere Jahre die Meisterschaften im Kart, Champ Car, IndyCar und so weiter gewonnen. Genau.
Super.
1995 auch Mitglied des Siegerteams in den 24 Stunden von Daytona.
Beach.
Weiß nicht. Und als Fahrer hat er 4 nationale Meisterschaften gewonnen.
Was ist jetzt mit den Soßen?
Ja, mit den Soßen, das pass auf. Das,
das
ist sein,
das, was mich am meisten interessiert. Und sei, beeile jetzt mal endlich.
Sein öffentliches Engagement ist auch vielschichtig. Ja. Er hat viel gespendet, ja, und war karitativ sehr aktiv. 1988 war er Mitbegründer der Hole-in-the-Wall-Gang-Camps. Weißt du, Oli, wer
interessiert mich gerade.
Was der Hole-in-the-Wall-Gang war?
Ich kenne nur einen One-Man-Gang. Das war ein super Wrestler.
Also die Hole-in-the-Wall-Gang, das war aus dem Film Zwei Banditen, war das Butch Cassidy, Sundance Kid, das war einer Verbrecher, also einer Verbrecher, also sagen ja, jetzt ist ja, waren halt so eine Bande, die geklaut haben, ja, sehr sympathischer Film. Und er hat dann ein Kindercamp danach benannt. Mhm. Ja, sehr gut. 1982 hat der Paul Newman Newman's Own gegründet, Oli. Eine Marke. Newman's Own. Und du, was vermutest du hinter Newman's Own?
Soßen.
Es waren Salatdressings und Spaghetti-Soßen, die er. Er war auch immer ein leidenschaftlicher Koch.
Er war Soßenesser.
Ein leidenschaftlicher Koch.
Soßenesser.
Und den gesamten Gewinn, den er da eingestreift hat, den hat er gespendet. Also der gesamte Nettogewinn ging immer an wohltätige Zwecke. Und bis heute hat Newman's Own Foundation über 600 Millionen US-Dollar gespendet.
Ja, super.
Ja. Und jetzt sage ich euch auch noch was, weil der Paul Newman hat auch ein Kochbuch geschrieben.
Hey.
Wow. Newman's Own Cookbook. Das habe ich auf einem Flohmarkt erstanden. Das habe ich mitgenommen. Alle Rezepte da drin habe ich nicht gekocht, weil sie sind, sie sind zwar recht einfach. Ja, tatsächlich, damals habe ich das meiste nicht kapiert, ja, was er was Sirloin ist und so weiter. Da Joanne Gaspacho, die Joanne Woodward, hat Rezepte eingeschrieben, seine Frau, ja. Und der Hotchner, ja, das Hotchner-Ehepaar.
Ja,
okay. Was super ist, es gibt extrem lustige Fotos, die haben wir sehr oft angeschaut, wo der Paul Newman einfach in der Küche steht und einen Haufen Spaß hat. Ja.
Ich habe nur eine Soße daheim übrigens.
Hast, ja.
Von Paul Newman. Nicht Soße, ja. Nicht Soße da, sondern Soße daheim.
Ja.
Ja, vielen Dank, Dieter, dass du das so großartig ausgeführt hast.
Was ich?
Gib mir bitte das Handy zu.
Nein. Oder überhaupt nicht, weil wir sind ja nicht fertig.
Wir vermissen Chrissy extrem. Also das ist ja wirklich
an der Gut, Stelle, dann machen wir jetzt Schluss.
An der Stelle muss ich wirklich mal ganz klar und deutlich sagen,
lass doch bitte
das ist wirklich einer der großen Vorteile gewesen, dass der Dieter bis jetzt nicht da war. Es ist wirklich wahnsinnig interessant, was du über Paul Newman erzählt hast.
So,
schaut euch das Buch an. Du kannst später noch den Rest erzählen. Ich gebe jetzt einmal weiter. Ja. Wir müssen da vorantreiben. Ja. Gott sei Dank hat der Dave sich recht schlecht vorbereitet heuer. Aber Dieter, ich möchte auch die wieder ins Boot holen. Schau. Ja, jetzt kommt einer der großen emotionalen Höhepunkte. Jetzt kommt einer der großen emotionalen Höhepunkte, weil der Dave hat letztes Jahr, du hast es gehört, ja? Du warst nicht live dabei, aber du hast es gehört, Dave hat letztes Jahr performt, er hat über einen Ayrton Senna.
Das war großartig.
Und das war so schön und ich möchte euch alle darauf vorbereiten, Dave in seiner Art und Weise wie sonst keiner.
Ich kann gleich vorwegnehmen, so emotional wie damals wird es nimmer. Aber es hat trotzdem, ich habe relativ lang gebraucht, mir den Helden zu überlegen, bis gerade vorhin eigentlich, aber dann ist mir eigentlich doch sehr leicht gefallen. Ja. Nämlich, ich wollte ähnlich wie der Oliver einen suchen, der war es wirklich, wo ich einen relativ persönlichen Bezug habe. Und nachdem wir heute einen wunderschönen Tag oder Nachmittag am See mit einer verrückten Tätigkeit verbracht haben, und zwar bei 38 Grad Beachvolleyball zu spielen, habe ich mir gedacht, das österreichische Parade-Beachvolleyball-Duo Dopplerhorst ist eigentlich doch durchaus erwähnenswert. Vor allem, weil man sagen muss, ich war damals auf der Donauinsel beim größten Erfolg, was wir gemeinsam erreicht haben, das WM-Silber praktisch bei der Heim-WM.
Ich war dabei.
Ich war im Halbfinale nur dabei, lustige Geschichte, komme ich gleich dazu. Aber nicht nur das, weil vor allem auch der Doppler hat eben auch vorher schon mit Nick Berger da eigentlich Beachvolleyball in Österreich ziemlich groß gemacht und vor allem populär, zusammen mit dem Turnier in Klagenfurt, wo ich es leider nie hingeschafft habe. Aber nachdem ich dann lange Zeit in Wien verbracht habe, waren da doch einige hochkarätige Turniere. Ich habe jetzt nicht einmal genau nachgeschaut und ich weiß gar nicht mehr genau, ob es 2 WMs waren oder ob es 3 waren. 3 kommt mir jetzt ein bisschen hochgegriffen vor. Einmal war es, glaube ich, Europameisterschaft. Also es waren 3 große Turniere, die was ich eigentlich da einige Male sehr gut verfolgen habe können. Am Anfang mal besser, mal schlechter, aber 2017 war es auch so möglich beruflich, dass ich da am Vormittag schon sehr viele Vorrundenspiele und Gruppenspiele mir anschauen habe können, live vor Ort. Da waren wir wirklich auf die Sidecourt, ganz nah bei den Spielern dabei. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich 2017 alle Vorrundenspiele gesehen habe von den Österreichern, aber 2 davon, also ein Gruppenspiel habe ich auf jeden Fall gesehen und von der Finalphase habe ich, glaube ich, nur im Viertelfinale habe ich dann früh anreißen müssen, weil ich in die Hocken habe müssen. Und am nächsten Tag war dann Halbfinaltag und Finaltag, also Finaltag mit Halbfinale am Vormittag und dann Finale. Und wir sind wirklich, also wir waren einer der Ersten, die was beim Einlass waren, weil wir haben kein Ticket gehabt. Und da war es damals schon so mit Hälfte, Hälfte praktisch. Ja. Du hast Tickets gebraucht. Die ersten 2 Turniere waren ja wirklich komplett frei noch. Das war ein ganz anderes Konzept. Und es war wirklich eine coole Sache, weil wir sind dann reingekommen und es hat leider total ein Gewitter, es hat voll geregnet. Aber die Österreicher haben sich dann schlussendlich durchgesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das Halbfinale war. War das Brasilien?
Sicher.
Ja. Klingt plausibel. Auf jeden Fall sind wir dann danach, weil das Finale erst am Nachmittag dann angesetzt war, natürlich heimgefahren, weil wir völlig durchnässt waren. Und haben uns dann tatsächlich, weil das Wetter wirklich nicht recht viel besser geworden ist, dazu entschlossen, dass wir uns das Finale tatsächlich nicht anschauen, obwohl wir dann Karten gehabt hätten praktisch, dass wir mit reinkommen. Und
was macht das emotional mit dir, dass du das Finale nicht gesehen hast?
Eigentlich erstaunlich wenig, muss ich sagen.
Leider, schon.
Wundert mich immer noch, aber es war dann wirklich, wir haben es gemeinsam in der Wohnung, also in der WG damals, in der Trubelgasse, im Fernsehen dann geschaut. Und wir haben uns trotzdem gefreut über die. Es war natürlich so, Glück für uns vielleicht, dass dann das Finale eben verloren gegangen ist, ja, aber trotzdem der großartige, natürlich großartige Erfolg der Silbermedaille bleibt für ein fantastisches Turnier.
Danke.
Aber wenn sie gewonnen hätten, wäre es mir wahrscheinlich schwieriger gefallen, wenn ich dann nicht im Stadion live dabei gewesen wäre.
Ja.
Das wäre durchaus möglich gewesen, genau.
So, aber das ganze Turnier war in Wien, oder?
Es war in Wien auf der Donauinsel, ja.
Okay.
Wirklich nur auf der Donauinsel und nicht wie jetzt die letzten ein, zwei Events, was im Heumarkt irgendwie stattgefunden haben. Was ich mir unglaublich heiß vorstelle und arg eigentlich, aber...
Verspritzen sie einen.
Wahrscheinlich, genau. Nein, aber... Es war durchaus ein sehr emotionaler Sporthöhepunkt, wo ich halt wirklich live dabei war, eigentlich beim größten Erfolg. Der Finaleinzug war dann eigentlich der größte Erfolg. Den habe ich mir live gegeben und es war immer eine super Stimmung. Und auch Vorrundenspiele schon Österreich-Beteiligung. Also Österreich ist durchaus ein Beachvolleyball-Zuschauerland zumindest. Ja. Und ich glaube, es ist auch so, dass man sich die Plätze und die... Wie die Beachvolleyballplätze großteils benannt sind, sieht man schon, dass das durchaus auch ernst genommen wird, dass da viele Vereine dahinter stehen. Und ich glaube, das ist was, wo sicher die 2 einen großen Anteil haben.
Mhm.
Und ja, nachdem ich selber schon seit Jahrzehnten voll gern Beachvolleyball spiele, hat mich das natürlich schon sehr gefreut. Sie haben natürlich weitere gute Erfolge gehabt. Sie waren zweimal gemeinsam bei Olympia. Sie sind Aminente geworden in Rio de Janeiro und 19. Da sind sie leider ganz knapp ausgeschieden in der Gruppe in London. Sie haben auch witzigerweise, also erstaunlicherweise fast, nie gemeinsam die Europameisterschaft gewonnen, obwohl der Clemens Doppler zweifacher Europameister geworden ist, einmal mit Nick Berger und einmal mit Peter Gartmeier, was natürlich auch damals eigentlich einer der größten Erfolge war natürlich. Ja. Der Doppler ist dann nur mal Vize-Europameister geworden. Also man kann natürlich schon sagen, Clemens Doppler, weil er ein bisschen früher angefangen hat, hat das Beachvolleyball schon sehr geprägt, aber der Alexander Horst eigentlich durch seine Kontinuität und auch durch seine großen Erfolge im eigentlich schon ein bisschen fortgeschritten mit dem Beachvolleyball-Alter, sind natürlich auch, finde ich persönlich immer ganz, ganz arg, okay. wenn ich mir einen vorstelle mit dem Alter. Ich meine, er hat Olympia 2024 noch gespielt, 4 Olympiateilnahmen, war mit Florian Grosch schon in Peking, dann mit Doppler eben in London und in Rio und mit Julian Hörl in Paris noch 2024. Und
wie alt war er da?
Das weiß ich nicht genau, wie alt er da war.
So wurscht.
Das ist mir.
Darf ich, während du nachschaust, okay. Ich hätte eine wichtige Frage an dich, und zwar, was sagt er mehr, ein Flaschendoppler oder der Gerhard Berger?
Ja, dann doch der Gerhard Berger, ja.
Wirklich?
Ja, schon.
Überraschend, ja. Okay, ja, David, du hast alle Zeit der Welt, das nachzuschauen, weil du bist jetzt nicht mehr am Wort. Sondern.
Warte mal,
überraschenderweise spricht Überleitung.
Hast du die einmal kennengelernt, die zwei, in Doppler und den Horst, zufällig?
Richtig kennengelernt. Ja,
Doppler und den Berger.
Na, Horst. Es geht um einen Horst.
Witzigerweise, im Clemens Doppler sind wir mal begegnet beim Wandern mit den Kameras.
Warte mal, Ole, jetzt musst du das.
Danke schön.
Aber da haben wir nicht angesprochen.
Okay.
Also da haben wir wahrgenommen.
Im Gegensatz zu heute, wo wir ihn Andreas Goldberg angesprochen haben. Das war wunderschön. Er hat sich sehr gefreut, dass er uns wieder mal sieht. Und wir freuen uns, dass wir bei unserem aktuellen Fan des Jahres, oder? Wie heißt es? Fan des Jahres? Hörer des Jahres. Zu Gast sind, was eine gewisse Tradition ist. Und Pipo, du hast uns wahnsinnig gut bewirtschaftet. Du hast uns eine Umgebung geschaffen, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen. Wir haben in deiner Neverland Ranch ganz großartige Sachen gespielt. Es ist wie ein großer Spielplatz bei dir. Und ich bedanke mich recht herzlich, Bussi.
Ja, sowieso.
Oder hast du noch Zeit? Du hast das letzte Wort und ich bin sehr gespannt, wenn du rausgesucht hast, während ich aufs Klo gehe.
Dann sage ich mal, erstens mal vielen Dank fürs Mikrofon, das passt schon. Vielen Dank, dass ihr überhaupt gekommen seid. Das ist ein super schönes Treffen und es freut mich, dass das alles so gut hingehauen hat, dass ihr halbwegs zufrieden seid und möchte mich gleich mal dem Helden widmen. Bevor ich das mache, möchte ich aber ganz kurz nur beim Dave einsteigen. Denn auch mich hat das Volleyball-Duo immer sehr mitgerissen. Es hat mir immer sehr schöne Abende beschert. Bei uns war das immer so, zu einer Zeit, wo wir, das war sicher so 3 oder 4 Jahre, meine Frau und ich immer Beachvolleyball spielen. Den ganzen Tag haben wir uns das Turnier aufgenommen und haben es uns danach angeschaut, was nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist, als wenn man vorher nicht gespielt hätte. Und wir haben uns schon immer darauf gefreut, wenn wir dann vom See heimgefahren sind und selber gespielt haben, dass wir uns das anschauen. Wir haben geschaut, dass uns keiner spoilert, was manchmal recht schwer war beim Einschalten des Fernsehers, hat man es dann oft schon gesehen. Mhm. Und einmal war ich selber live auch dort und es war wirklich sehr heiß, das muss man sagen, und super cool. Also es ist ein sehr schönes Event. Ich habe es leider nach Klagenfurt auch nicht geschafft, das wäre auch mein Ziel gewesen. Zu dem Zeitpunkt haben wir geglaubt, es wird Ewigkeiten in Klagenfurt stattfinden, direkt am Wörthersee, glaube ich, war es ja. Aber das war dann leider nicht so und plötzlich hat es geheißen Wien. Auch schön, aber natürlich nicht ganz das Ambiente. Aber nach Wien habe ich es dann geschafft und es war sehr schön. Na gut, ich fange mit meinem Helden an. Meinen Helden habe ich gewählt, mit dem möchte ich beginnen, weil es in mein Leben gekommen ist, wie es so manchmal kommt und wie so manchmal einfach schöne Situationen entstehen.
Und zwar hat er mich überrascht in einer Phase, wo man sich denkt, es kann einen nichts überraschen. Es gibt jetzt eigentlich nur das, was man halt kennt, und das, was man kennt, nimmt man als Tatsache. Und plötzlich gibt es was Neues und man ist ganz geflasht. Und so ist es mir bei diesem Künstler gegangen. Es ist wieder ein Musiker, diesmal aber kein Sänger. Letztes Jahr habe ich den fantastischen Erik Grünwald gemacht. Ich hoffe, ihr habt ihn euch angehört und habt mit ihm viel Spaß gehabt.
Ja, nichts anderes mehr
seitdem. Ja, das will ich hoffen. Diesmal ist es ein Gitarrist. Ein Gitarrist, der am 30. Juni 1963 in Schweden wiedergeboren wurde. Es ist jetzt eine Parallele zu Erik Grünwald. Nein, es ist nicht Europe. Er wurde geboren als Lars Johann Yngve Lennerbeck oder Lannerbeck, glaube ich eher, dass man es ausspricht, und wurde bekannt als Yngve Malmsteen. Er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der bekannteste, ja, nicht unbedingt der bekannteste Gitarrist unter Nicht-Gitarristen, aber bei den Gitarristen ist er durchaus sehr bekannt und auch beliebt. Im Gegensatz zu seinen Mitmusikern, da war er nie beliebt. Ihr habt immer jetzt sehr sympathische Helden gehabt, gute Helden. Man hört von Yngve Malmsteen, dass er nicht beliebt war. Er war so wie viele Künstler besessen davon, eine perfekte Performance abzuliefern, und hat das auch von allen anderen eingefordert, so wie das oft so ist. Ja, genau so ist es.
Ist er irgendwann mal in einer berühmten Band gewesen?
Er war in keiner berühmten Band. Ich komme nachher ganz kurz mal dazu, wo er gespielt hat. Seine Erfolge, meines Erachtens, waren seine Solo-Alben. Er ist bekannt unter Yngve Malmsteen. Und wenn du ihn so nicht kennst, dann kennst du ihn wahrscheinlich und bei den Bands auch nicht. Er hat zum Beispiel bei Alcatraz gespielt. Aber das wird er vielleicht auch dann wenig sagen.
Ich war schon dort.
Ja, ich war auch schon dort, bestimmt. Yngve Malmsteen wurde eben in Schweden geboren und ist dann nach Amerika gereist. Wie viele andere Gitarristen hat er seine Inspiration auch von Vorbildern gefunden, wie zum Beispiel Jimi Hendrix oder anderen Musikern, denen er in seiner Jugend begegnet ist und wollte unbedingt Gitarre spielen lernen. Die Geschichte gibt es eh relativ häufig. Er hat aber einen Unterschied zu vielen anderen Gitarristen. Er hat einen klassischen Einschlag. Er hat damals schon klassische Musik gehört und hat sich dann in seiner, nach der Jugend, so in seinem jungen Erwachsenenalter, nochmal mit klassischer Musik beschäftigt und hat die sehr in seine Musik einfließen lassen. Er hat eben in verschiedensten Bands gespielt, die jetzt nicht so erwähnenswert sind. Alcatraz habe ich schon erwähnt.
Metallica.
Ja, na, Metallica nicht. Steeler steht da noch, kenne ich aber selber eigentlich nicht. Na, Steeler. Steeler und Alcatraz. Er hat aber, wie gesagt, sein Hauptaugenmerk lenke ich jetzt auf seine Solo-Karriere, die einfach bombastisch war. Er hat sein erstes Album unter seinem Namen rausgebracht, Yngve Malmsteen, wo ich eigentlich nicht ganz genau weiß, warum er jetzt nicht mehr Lannerbeck heißt. Ich gehe nicht davon aus, dass er geheiratet hat und den Namen der Frau angenommen hat. Als Künstlername weiß ich auch nicht, ob Malmsteen so richtig hält, das weiß ich. Eigentlich gar nicht. Er hat sein erstes Solo-Album gemacht, dessen Name Rising Force ist, und hat dafür gleich eine Grammy-Nominierung erhalten, eben weil vieles, vieles anders war. Er hat einige Sachen anders gemacht, und das, was er damals mit der Gitarre aufgeführt hat, war eigentlich einzigartig. Er hat eine sehr, sehr schnelle Spielart und spielt in Arpeggios sehr, sehr tolle Harmonien und war damals einzigartig. Heutzutage ist es wahrscheinlich nicht mehr so. Wir wissen ja, wie das weitergeht. Das ist in der Musik dasselbe wie im Sport. Sachen, die jemand in seinem Leben lernt und sein ganzes Sportlerleben braucht, um es zu lernen, lernt dann die Jugend in ein, zwei Jahren nach. Und so ist es da jetzt im Prinzip auch. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er das war, und das war in den 80er Jahren, Rising Force war 1984, war das sehr einzigartig.
Bipo, entschuldige, jetzt weiß ich nicht, ob ich es überhört habe, aber in welchen Musikgenres war er tätig?
Yngve Malmsteen spielt klassisch im Rock, hat aber eben sehr, sehr viel klassische Einflüsse. wodurch sich da wieder eine neue Sparte auftun würde, die ich aber jetzt selber gar nicht benennen will. Im Prinzip könnte man so unter 80er-Jahre-Rock eingliedern.
Okay. Ja, super. Kannst du uns zum Abschluss dieser heutigen Folge vielleicht nur das eine oder andere Malmsteen-Lied performen?
Ja, performen nicht, leider, das wollte ich gerade erzählen, zudem habe ich es leider nicht geschafft. Irgendwie Malmsteen ist mir erst begegnet, wie ich so um 30 herum war und habe mich sehr geflasht. Und ich wollte es unbedingt lernen und es ist aber irrsinnig schwierig zu lernen, das, was er spielt. Gerade die schweren Sachen sind irrsinnig schwierig. Sein Lieblingsalbum oder eigentlich mein Lieblingsalbum von ihm ist das dritte Album, sein drittes Soloalbum. Es ist am meisten 80er Jahre Rock wie die anderen. Es ist weniger auf sein Ego eingegangen worden. Er hat einen perfekten Sänger dafür gehabt und hat einen Vorteil gehabt. Er ist zum Zeitpunkt, wo der Sänger das eingesungen hat, im Koma gelegen. Klingt jetzt traurig, aber er ist wieder erwacht. Und es war so, der Sänger wollte eigentlich schon hinwerfen. Er wollte mit irgendwie Malmsteen nicht mehr zusammenarbeiten, weil er unerträglich war, weil nichts, was er gemacht hat, gut genug war. Und irgendwie Malmsteen hat dann einen Autounfall gehabt und ist im Krankenhaus gelegen, eben teilweise im Koma. Und er hat freie Hand gehabt und hat alles in dieser Zeit eingesungen, genauso wie er das wollte. Und das Album wurde perfekt, das heißt Odyssee, nur falls die Hörer das noch weitermachen wollen. Ja, es ist dann noch weitergegangen mit seiner Solo-Karriere, allerdings super. nicht mehr so steil bergauf, sondern eher das Gegenteil. Es hat nicht mehr viele Leute interessiert. Die Erfolge, außer jetzt in der Gitarren-Community, sind ausgeblieben. Und ja, er lebt noch 63 Jahre. Kann man sich gerne anhören. Ein toller, toller Gitarrist. Mhm. Vielen Dank.
Sensationell. Bipo, das war für mich bis jetzt der spannendste von unseren fünf Helden. Hast wieder was ganz Großartiges rausgefiltert da, aus deiner nerdigen Musikschiene. Ich war die meiste Zeit im Klo. Aber ich habe extra die Tür offen lassen, um.
Das musst du wegen der Katze.
Und auch um mitzuhören. Ja. Das war mir ganz wichtig. Ja, mal schauen. Möglicherweise ist es der letzte Take. Bipo, ich bitte dich, eine Gitarre in die Hand zu nehmen, weil ich möchte nicht den Wayne das schneiden lassen, weil der schneidet nachher wieder die besten Szenen aus. Ja. Bitte spür uns irgendwas zum Abschied. Damit wir diesen herrlichen Podcast, das Fan-Treffen 2006, das Quippen-Bipo mit dem Dave auslinst, der extra das T-Shirt vom letzten Jahr wieder angezogen hat und fantastisch ausschaut. Mit dem Dieter, der das erste Mal dabei ist, und mit dem Grex, der das erste Mal dabei ist, mein Bruder, dass wir das beschließen können. Und morgen kommt nur der Martin Krammer, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Einer der Krammerburm, eine Legende im Podcast. Er hat heute, wie ihr glaube ich auch schon wisst, aus dem letzten oder vorletzten Podcast, dieses Rennen, das er da bestreitet. Und wir werden uns erkundigen, wie es im Gange ist. Vielleicht lassen wir nur kurz zu Wort kommen. Aber im Prinzip war es das. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das, glaube ich, war einer der besten Podcasts aller Zeiten. Ich mache keinen kurzen Cut. Ah ja, der Chrissi hat auch noch einen Hörden eingeschickt. Warte, den spüre ich auch noch schnell ein.
Gestern habe ich es erfahren, Ken Hensert ist bei einem Motorradunfall in Dublin gestorben und ich nehme das jetzt als Anlass für diesen Kurzhelden. Ken Hensert war für mich mehr als ein Musiker. Zu sagen, es war ein Freund, ist vielleicht übertrieben, ist sicher übertrieben. Aber trotzdem hat es eine Zeit gegeben, wo wir uns öfters über den Weg gelaufen sind, aufgrund verschiedenster Umstände, aufgrund von Frames-Konzerten in Prag, Wien, Dublin zum Beispiel. oder aufgrund von Konzerten von Bernhard Schnur, der schon einmal bei uns zu Gast war, der den Klient viel besser gekannt hat als ich. Und ich muss auch sagen, dass ich mehr mit dem Bassisten der Frames geredet habe als mit dem Klienten, aber trotzdem hat es eben diese, ja, vielleicht waren es 2 Jahre, 3 Jahre in unserem Leben gegeben, wo wir einfach oft aufeinander getroffen sind und oft zusammengesessen sind, oft miteinander ein bisschen gesprochen haben. Nicht nur, dass mein Umfeld damals mich da reingebracht hat, es ist ja so, dass mir haben die Frames wirklich Spaß gemacht. Die Frames waren super. Und natürlich mit dem Frontman Klein Hans hat der so richtig pressen konnte. Der hat so richtig, dieses Singen war wirklich sehr, sehr intensiv. Und meiner Meinung nach weniger traurig, als das nachher war in seinen Solo-Werken. Frames war eine wunderbare Band. Die Frames haben es geschafft, gefühlvoll rockig zu sein. Und das mit einem irischen Charme. Sucht für mich seinesgleichen. Ja, der Klein. 56 ist er geworden. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch kennen und genauso geschätzt haben. In meinem Freundeskreis waren das auf jeden Fall sehr, sehr viele. Das Schöne bei dieser, also an der Sache, wenn man was Schönes finden möchte, findet man ja immer etwas. Aber das Feine an dem, was gestern passiert ist, war, dass die ganze Community, finde ich, wieder zusammengekommen ist und dass ich mit vielen Leuten, mit denen ich seit Jahren schon immer gesprochen oder geschrieben habe, jetzt dadurch, durch dieses Ereignis wieder in Kontakt gekommen bin. Das ist schön. Und ja, so ist es ja oft bei Todesfällen, dass dann so etwas passiert. Und das war es schon wieder von meiner Seite. Ich habe mir vorgenommen, Glenn Hansard als Helden einmal im Herbst zu machen. Ich glaube, er bietet sie im Herbst ganz gut an. Oder die Frames oder Glenn und seine Frames. Gell? Wahrscheinlich nennen wir es Glenn und seine Frames. Und dann reden wir ein bisschen über Falling Slowly, über Once und Maketa Irklova. Ja? Euer Chrissy.
Aus dem Häfen. Häftling Weninger, sind wir lustig oder was? Ja, was machen Sie noch da? Ab in Ihre Zelle, hinter die schwedischen Gardinen. Sonst gibt's ein Watschen, dass ihr nach 14 Tagen das Schädel wogelt. Abmarsch!